Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Kanada hat die erste und vielleicht auch einzige Ausgabe des Four Nations Face-Off gewonnen. Die Kanadier setzten sich am Donnerstag lokaler Zeit, am Freitagmorgen deutscher Zeit mit 3:2 nach Verlängerung gegen die US-Amerikaner durch. Das wird natürlich das große Thema dieser heutigen Sendung sein. Häufig mache ich das ja so, dass ich meinen Rant oder Dinge, die mich stören, eher so gegen Ende der Sendung mit einbringe. In diesem Fall würde ich einfach mal sagen, damit das Ganze dann auch vielleicht etwas positiver ausklingt von der Sendung her, werde ich mal die Themen, die mich gestört haben an den letzten Tagen, einfach direkt zu Beginn der Sendung anbringen und dann eben auf das eingehen, was zum großen Teil sehr, sehr positiv war rund um dieses Four Nations Face-Off. Da ist zum einen zu nennen die Geschichte, dass wir ja in der Partie zwischen den Kanadiern und den Amerikanern diese drei Fights direkt zu Beginn hatten. Also die letzte Aufnahme endete ja quasi nach den Spielen von Samstag auf Sonntag. Und wir hatten diese drei Kämpfe eben direkt in den ersten 9 Sekunden. Und dann war natürlich das Echo überall absolut positiv, überall Hype, überall ganz, ganz toll. Und dass das eben ja auch Werbung fürs Eishockey ist und ein riesen, riesen Turnier und so weiter und so fort. Und natürlich ist es so, dass auch ich da gesagt habe, oh, das ist eine super Show. Alles in Ordnung. Allerdings gab es dann 2-3 Tage später die Meldung, dass Bobby Hull, der in den 50er, 60ern sehr, sehr gut gespielt hat, der über 600 Tore in seiner NHL-Karriere erzielt hat, in der Hauptsache für die Chicago Blackhawks, aber auch für Hartford und für Winnipeg, dass der sein Gehirn gespendet hatte, nachdem er verstorben war 2023 und dass man rausgefunden hat, dass der an CTE erkrankt war, gelitten hat. Also das ist chronisch traumatische Enzephalopathie. Und das Ganze wird verursacht durch, ja, im Prinzip Gehirnerschütterungen durch Schädeltraumata. Das ist etwas, was auch im NFL-Bereich viel auftritt bei Spielern, wo eben auch bei ehemaligen NFL-Spielern dann, wenn man danach die Gehirne untersucht und man kann diese Untersuchung erst nach dem Tod von einem Athleten machen. Wenn man das untersucht, dann stellt man das eben fest. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind so kleine Risse. Bin kein Mediziner, nagelt mich da nicht fest. Aber das ist eine Erkrankung, die durch wiederholte Schädeltraumata verursacht wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich was dazu gelesen. Also am Samstag hauen sie sich alle auf die Glocke, übertrieben gesagt. Und dann ein paar Tage später kommt halt raus, dass ein ehemaliger Hall of Fame-Spieler der NHL, der MVP war und so weiter, Stanley Cup gewonnen hat, dass der eben daran gelitten hat, an dieser Krankheit. Und dass das natürlich verursacht dadurch ist oder dadurch war, dass er NHL gespielt hat. Ich weiß auch, damals keine Helme, etwas brutalere Art und Weise. Alles in Ordnung. Nur mir wäre an der Stelle ein bisschen mehr Reflexion sehr, sehr lieb gewesen. Denn ich habe mich eher für das Eishockey interessiert. Diese Schlägereien, muss ich ganz ehrlich sagen, waren für mich eher so ein bisschen fehl am Platze. Es wurde dann auch teilweise gesagt, naja, das haben die Amis jetzt gemacht, weil die Hymne ausgebuht wurde. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Auch da haben sie dann danach zugegeben, zumindest die Spieler, dass sie es eben nicht deswegen gemacht haben, diese Faustkämpfe. Also für mich war das Ganze auch im Hinblick auf diese drei Fights ein bisschen zu positiv. Ich habe gar nichts gegen Fights beim Eishockey. Man könnte jetzt drüber diskutieren, die ganz zu verbannen. bin ich auch nicht ein Freund von. Wenn die sich entwickeln aus gewissen Szenen heraus, wenn das etwas ist, was sich aus einer Serie entwickelt, aus einem Check, aus irgendwas, dann finde ich das noch okay. Nur in dem Fall war es halt einfach für mich ein Staged Fight. Zweimal, der dritte war zum Beispiel einer von JT Miller, der dann zumindest so ein bisschen aus einem Scrum rund ums Tor entstanden ist. Alles andere war für mich einfach nur choreografiert, so ungefähr. Die Amerikaner wollten das, die Kanadier sind drauf reingefallen. Und das fand ich also dann auch ein bisschen erschreckend, dass da wirklich so gut wie gar nichts zu lesen war. Also ich habe weder bei Sportsnet was, ich habe natürlich, es gab die Meldung bei Sportsnet, bei The Athletic mit Bobby Hull, alles in Ordnung, aber ich habe nicht gesehen, dass irgendjemand gesagt hat, naja, vielleicht sollten wir doch mal hinterfragen, warum man sich in den ersten 9 Sekunden von so einem Event dann auch gleich die Schädel einschlagen muss. Übertrieben gesagt natürlich, haben sie nicht gemacht, aber warum das dann immer und ohne Hinterfragung dann Teil des Sports sein muss. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und die zweite Geschichte habe ich eben schon angedeutet. Die ganze Thematik rund um die Hünden, um Kanada. Dann haben die Amerikaner, ich nehme das jetzt mal vorweg, ihr kennt ja die Ergebnisse, es war dann natürlich die Finalpaarung Kanada-USA. Und da haben dann die Amerikaner vorher ein Telefongespräch gehabt, warum vorher ist auch so ein bisschen, aber gut, vorher ein Telefongespräch gehabt mit Donald Trump und der hat dann da wieder gesagt, ja und wünsche viel Glück und die sind ja bald unser 51. Bundesstaat. Die Sprecherin des Weißen Hauses hat dann auch nichts anderes zu tun, als den Quatsch dann auch nochmal zu bestätigen, dass sie hoffen, dass sie ja die Kanadier dann schlagen und dann sind die ja sowieso bald 51. Bundesstaat. Und Bill Guerin sitzt bei Fox News, lässt sich da auch noch interviewen und das ist ja alles ganz toll und es wäre so schön gewesen, wenn Donald Trump dann auch bei dem Spiel mit dabei gewesen wäre. Und ganz ehrlich, das ist in einer Reihe zu dem, vorsichtig, was ich jetzt sage, zu dem, was, ich bewerte es jetzt nicht, zu dem, was Matthew Tkachuk gesagt hat, als er, also als die Florida Panthers im Weißen Haus zu Gast waren, da dann eben auch gesagt, dass er, dass es ganz toll ist, Amerikaner zu sein und eine tolle Zeit, um jetzt auch, dass er stolz ist, auch als Amerikaner. Das ist auch alles vollkommen unreflektiert übernommen worden. Also natürlich gab es dann bei Twitter mal so die ein oder andere halbe Bemerkung, aber ich habe keinen richtigen Artikel gesehen, der diese ganze Geschichte aufgearbeitet hat. Warum denn nicht? Also nochmal, das Turnier war toll, sportlich alles toll, kommen wir auch gleich noch dazu. Aber dieses ganze drumherum, das war mir viel zu positiv insgesamt, weil da halt Dinge sind, die ich so nicht positiv darstellen möchte. Warum muss man das positiv darstellen? Warum kann man nicht sagen, was soll das, dass Bill Guerin sich als General Manager da hinsetzt und das so darstellt? Natürlich ist es so, dass wenn ein Präsident da anruft und die motiviert die Jungs, okay, ob das jetzt für mich, ob der als Präsident dann sich die Zeit nehmen muss, um vor einem Spiel, nicht danach zu gratulieren, sondern vor einem Spiel nochmal seine Mannschaft anzurufen, auch da habe ich eine etwas differenzierte Sichtweise zu. Aber das Ganze unwidersprochen, was da alles wiedergegeben wird, und ich meine ganz ehrlich, egal wie man politisch steht, Bill Guerin hat viel mit Kanadiern zusammengearbeitet und ich glaube, man kann sich denken in der aktuellen Situation, wie solche Aussagen dann rüberkommen, da dann das alles so positiv darzustellen, ist mir persönlich eine Nummer zu viel und da hätte ich mir mehr gewünscht an Berichterstattung in der Richtung. Dann kann man jetzt natürlich wieder sagen, ja, man will nicht das eigene Produkt da irgendwie beschmutzen und schädigen oder so. Schädigen tut diesem Produkt dann letzten Endes nur Donald Trump oder mit seinen Aussagen dann und auch die ganzen Politiker drumherum, wer da mittlerweile leider dann auch in Verantwortung ist. Deswegen, ich finde schon, da hätte einiges ein bisschen hinterfragen müssen. Und das war so etwas, was mir so ein bisschen stoßen ist. In den letzten Wochen schon, als die Panthers da zu Gast waren im Weißen Haus, das habe ich noch so ein bisschen wegwischen können. Aber jetzt die beiden Thematiken, also einmal die Faustkämpfe und einmal dann eben die Aussagen da zu Kanada und zum Governor Trudeau und so weiter. Also sorry, das geht für mich nicht. Und da sollte man auch als Liga, finde ich, klare Kante beziehen. Das macht die NHL nicht, das machen sie in vielen Themen nicht. Also das war für mich sehr, sehr negativ. Das also mal zu Beginn dieser Folge mein kleiner Rant. So, dann hole ich euch sportlich nochmal ab. Es ging weiter am Montag und die Konstellation war ja klar. Wer immer das Spiel zwischen Kanada und Finnland in regulärer Spielzeit gewinnt, ist durch, gewinnt da keiner nach regulärer Spielzeit, haben die Schweden am Abend dann noch die Möglichkeit, mit einem Sieg nach 60 Minuten ihrerseits dann ins Finale einzuziehen. Und die Kanadier haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert gegen die Finnen, haben souverän 4-0 geführt, als es reinging ins letzte Drittel. Und auch da war es in Ordnung. Sie haben dann ein Tor kassiert. Das wird ja dann irgendwann auch mal passieren. Das war 13-19 gespielt, also 53 Minuten rum in der Partie durch Essa Lindell. Und trotzdem hat man da ja gedacht, okay, komm, die Partie ist durch. Und dann nehmen die Finnen relativ früh, wie das ja so üblich ist und auch okay, ihren Torhüter runter und ja, machen das erste Tor durch Mikael Granlund zum 4-2. Da war noch 1,40 zu spielen. 23 Sekunden später das Tor zum 4-3. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir schon ein bisschen Sorgen um die Kanadier gemacht. Sie gewinnen diese Partie dann, weil Sidney Crosby einmal einen Bodycheck absorbiert und dann eben ins leere Tor trifft. Und am Ende ist es dann 5-3 für die Kanadier ausgegangen. Aber trotzdem muss ich sagen, souverän wäre anders gewesen. 4-2, ja, kannst du kassieren. Aber spätestens danach hätte man aus Sicht der Kanadier schon erwarten können, dass sie das dann dicht machen. Ich muss auch sagen, für mich kamen da noch mehr Fragezeichen, was die Leistung von Jordan Binnington betrifft. Und es war ja auch das, was dann in Kanada diskutiert wurde, also sportlich dann eben auch diskutiert wurde. Und ja, am Ende ist es eben ein 5-3 für die Kanadier. Damit war klar, das Finale wird USA gegen Kanada lauten. Und es ist dann auch so gewesen, dass die zweite Partie, ich will nicht sagen, sportlich jetzt schlechter war, aber es war natürlich ein Stück weit die Luft raus. Zum einen aus den tabellarischen Gründen, dass eben auch klar war, selbst wenn Schweden das Ding gewinnt nach 60 Minuten, können sie nicht dann ins Finale einziehen. Die Amerikaner waren sowieso schon mit drin. Und dann gab es aber noch so ein paar Umstände drumherum. Matthew Tkachuk hat nicht gespielt. Der hatte auch in der Partie gegen Kanada im letzten Drittel nicht mehr mitgespielt. Die ganze Zeit dann auf der Bank gesessen, war angeschlagen. Charlie McAvoy war auch angeschlagen. Kommen wir auch gleich noch zu dann zwischen den Partien. Und es war dann eben auch so, dass die Partie, würde ich sagen, so insgesamt vielleicht das schlechteste Spiel des gesamten Turniers war, weil auch die wenigsten Tore gefallen sind. Es war ein 2-1 dann der Schweden, die sich auch nicht aufgegeben haben, obwohl nach 35 Sekunden schon Chris Kreider getroffen hat. Aber trotzdem die Schweden dann durch Nyquist und Bratt da eben mit einem 2-1-Sieg und zumindest auch insoweit dann versöhnlich, dass sie da eben auch dann eine Partie noch gewonnen haben. Also jede Nation hat in der Vorrunde ein Spiel gewonnen, das ist ja auch positiv, hat man auch gesehen, wie ausgeglichen dann die Teams waren. So, dann Charlie McAvoy war angeschlagen, hatte sich verletzt in der Partie gegen die Kanadier und wurde dann vom Staff der US-Amerikaner behandelt, wo, glaube ich, in der Hauptsache von den Minnesota Wild auch dann eben Ärzte und Physiotherapeuten mit dabei sind. Und da war es dann so, dass er wohl behandelt wurde und er hatte wohl eine Infektion, aber beziehungsweise er hatte eine Verletzung und mir ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall hat er plötzlich eine Infektion gehabt, musste dann in Boston ins Krankenhaus, musste auch mehrere Tage im Krankenhaus in Boston verbringen und die Boston Bruins waren nicht wirklich begeistert darüber, wie mit der Verletzung von Charlie McAvoy umgegangen wurde. Und ich glaube, dass es noch ein paar andere Spieler geben wird, wo dann die Teams in den nächsten Tagen so ein bisschen hinterfragen werden, was wurde denn da eigentlich gemacht während dieses Turniers, was ja in Anführungsstrichen ein Spaßturnier war, mitten in der NHL-Saison. Wir haben jetzt Matthew Tkachuk, der angeschlagen ist, Brady Tkachuk war auch angeschlagen, eben Charlie McAvoy ist raus. Bei den Amerikanern war es dann sogar so weit, dass man irgendwann dann gefragt hat, okay, wir bräuchten jetzt auch vielleicht einen Ersatzspieler. Ihr habt die Thematik vielleicht mitbekommen bei den Kanadiern, dass McCarr dann raus war. Thomas Harley wurde nachnominiert, hat auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Gab auch andere Verletzte bei den Kanadiern. Und dann gab es die komische Situation, dass Bill Guerin als General Manager der USA sich hingestellt hat und gesagt hat, also übrigens Quinn Hughes, der kommt jetzt, das ist unser Nachrücker. Und der kommt jetzt hier nach Boston. Dann gab es die Bekanntmachung quasi über die NHL, dass Quinn Hughes vielleicht kommen kann, aber dann würde das Gleiche gelten, was bei Thomas Harley auch gegolten hat. Solange 6 gesunde Verteidiger bei den Amerikanern sind, darf Quinn Hughes nicht sich aufwärmen, darf nicht mittrainieren. So, Dann gab es aber die Meldung aus Vancouver, dass Quinn Hughes in Vancouver ist, dass er mit trainiert bei den Canucks, die ja nach der Pause jetzt wieder begonnen haben im Training, aber mit einem roten Non-Contact-Jersey, dass er gar nicht voll mit trainiert. So, dann gab es immer wieder Gerüchte, er könnte jetzt doch wieder nach Boston fliegen oder auch nicht. Und dann hieß es irgendwann, die Vancouver Canucks haben ihn nicht freigegeben und haben gesagt, nee, also das macht jetzt auch keinen Sinn. Er war dann zwar einen Tag später beim Training voll mit dabei, der Canucks, aber die haben gesagt, also wenn unser Spieler quasi rüberfliegt nach Boston, also einen Transcontinental-Flug hat von Vancouver nach Boston, was ja so mit das Weiteste ist, wenn du nicht nach Florida fliegst, was du an Distanz haben kannst, dann spielt er da nicht, darf vielleicht auch nur auf der Tribüne sitzen und danach beginnt unsere Saison oder die geht dann weiter mit einem Roadtrip in Vegas, wo er dann auch einmal wieder quer rüberfliegen darf. Das möchten wir dann nicht unbedingt. Und dann hieß es irgendwann, nee, Quinn Hughes kommt dann doch nicht. Und da muss ich auch sagen, da kann ich jetzt schon verstehen, es gab keine wirklich klar festgezogenen Regeln, meiner Meinung nach. Sie haben auch nie klar hundertprozentig gesagt, die NHL, was gilt denn jetzt, wer darf wie, wann nachrücken. Das war dann immer so, wenn sich die Situation ergeben hat, dann wurde irgendwann bekannt gegeben, ja, der darf nachrücken, Harley darf kommen oder Quinn Hughes darf nicht kommen und so weiter. Das fand ich ein bisschen undurchsichtig und das hat jetzt auch nicht gerade dazu geführt, dass zwischen den Spielen dann so ein bisschen Ruhe auch eingekehrt ist. Ist natürlich auch etwas, wo du wieder Schlagzeilen generieren kannst, ganz, ganz klar. Aber ich glaube, das kann man auch dann für die nächsten Turniere, die dann stattfinden werden, auch dann etwas besser klären und im Vorhinein schon klären. Damit hatten wir also das Traumfinale Kanada gegen die USA in Boston. Die Ticketpreise sind explodiert. Das waren, glaube ich, die höchsten Ticketpreise auch seit Jahren, dann auch so wie in einem Game 7 im Prinzip bei einem Stanley Cup Finale, was ja auch schon erstaunlich ist, denn es ist ein Turnier, was man sich ausgedacht hat, ist ja auch kein Turnier mit irgendeiner Tradition, aber die Leute waren heiß drauf, auch aus Kanada, es waren auch sehr, sehr viele kanadische Fans da, das hat man dann auch im Spiel gesehen und so ein bisschen war die Erwartung, okay, wie geht's jetzt los, aber ich muss sagen, ich habe jetzt dann nichts erwartet, dass es da zu Beginn auch wieder Faustkämpfe oder sonst was geben wird. Ich meine, die US-Nationalhymne wurde, die kanadische Nationalhymne wurde dann auch nicht wirklich ausgebuht, ein bisschen, aber nicht so natürlich, wie das dann in Montreal der Fall war. Ich habe es vorhin gesagt, vollkommen verständlich für mich auch. Dementsprechend war das da aus Sicht der Amerikaner dann nicht ganz so und ich glaube auch, weil relativ viele Kanadier eben auch dann mit in der Halle waren. Ja, das Spiel ging los und die Kanadier haben sehr, sehr gut gespielt am Anfang, sind hochverdient in Führung gegangen durch Nathan MacKinnon, also wesentlich besserer Start auch insgesamt als am Samstag, da waren sie zwar auch in Führung, die Kanadier, aber ich glaube, da war die Leistung nicht ganz so gut wie jetzt eben dann am Donnerstag. MacKinnon mit der Führung und ich würde mal einfach sagen, so bis zum 1:1 durch Brady Tkachuk war im Grunde die US-Mannschaft raus aus dem Spiel. Also da haben die Kanadier auch defensiv sehr, sehr gut gestanden. Das ist etwas, was sich sowieso durchs komplette Turnier gezogen hat. Also fast alle Spiele waren im Grunde eine Art Playoff-Hockey. Also sehr, sehr gut. Natürlich auch, weil alle sehr, sehr gute Spieler waren. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen etwas, was man rausnehmen kann aus diesem Turnier, dass man eben dieses sehr fokussierte defensive Eishockey dann schon gesehen hat, auch in den Spielen. Und das ist etwas, was dann eben auch dafür gesprochen hat, wie wichtig auch die Spieler und die Teams dann die Resultate genommen haben. Ja, sehr, sehr diszipliniert, aber trotzdem haben die USA dann ausgeglichen. Dann hat Jake Sanderson die Führung erzielt. Da war so ein bisschen eine Phase, wo man denken konnte, okay, jetzt kippt das Ganze vielleicht auch in Richtung der US-Amerikaner zu Hause, 2-1 Führung. Und das könnte jetzt so ein Moment sein, wo die Kanadier ja dann einbrechen. Aber da war es dann umgekehrt vielleicht so ein bisschen so, dass die Amerikaner eben die Führung dann nicht in die Drittelpause retten konnten. Auch da, also bis zum Ende des zweiten Drittels, waren die Kanadier das bessere Team. Sie machen dann auch den 2:2 Ausgleich durch Sam Bennett, übrigens auch durch Mitch Marner gut vorbereitet. Der hatte ein super Spiel jetzt im Finale, also sehr, sehr gut da auch in einem Clutch-Game mal. Ne? Ist ja auch jemand, der viel kritisiert wird in den Playoffs, in einem Clutch-Game. Sehr gutes Spiel von Mitch Marner, Bennett zum 2:2. Und ja, dann im letzten Spielabschnitt waren wiederum die Amerikaner besser. Da war es dann Jordan Binnington, der viel kritisierte Jordan Binnington, der die Kanadier im Spiel gehalten hat und auch dann zu Beginn der Verlängerung. Auston Matthews zum Beispiel mit einer Riesenchance, Brady Tkachuk, ein richtig toller Save da von Jordan Binnington. Und da war es dann wirklich so, da hat er gezeigt, okay, ja, ihr habt mich kritisiert, ja, ich war vielleicht nicht so gut in den Spielen vorher, habe immer vielleicht ein Tor reingelassen, was nicht unbedingt hätte reingehen müssen. Aber jetzt, wo es drauf ankommt, hier in Boston, wo ich damals mit den St. Louis Blues Spiel 7 gewonnen habe, bin ich eben ein sehr, sehr guter Torhüter. Gab dann auch überall dann auch die Tweets zum Beispiel, dass er eben in Spiel 7 und jetzt in dem Spiel einen sehr, sehr guten Rekord hatte. Hatte ja gegen Dallas auch mal ein Spiel 7, was sie gewonnen haben, damals in dem Lauf zum Stanley Cup. Also da eben an der Stelle Jordan Binnington auch mich dann Lügen gestraft. Ich muss sagen, ich habe es ja vorher auch gesagt, dass Jordan Binnington nicht derjenige gewesen wäre, den ich nominiert hätte. Aber auch da muss man ja dann sagen, die Coaches haben eben dann auch zum Beispiel ausgewählt, wie Spieler auch reinpassen. Und Binnington passte offensichtlich ganz gut auch rein in die Chemie. Da, Side Note, wenn ihr Zeit und Bock habt, hört euch nicht die letzte, sondern die vorletzte Folge von 32 Thoughts an. Nicht unbedingt das, was Freach da jetzt von sich gegeben hat in dem Interview, sondern das, was die Coaches erzählt haben. Da gibt es einen, gibt es glaube ich auch bei YouTube, bei Sportsnet. Und zwar wurden die vier Coaches, sind es ja dann, meine ich, der Amerikaner und die vier Coaches, also Hauptcoach und die Assistant Coach, von den Kanadiern interviewt. Und da gibt es dann eben auch ein paar Aussagen zu, wie stelle ich das Team zusammen, was mache ich oder wie stelle ich die Reihen auch zusammen und so weiter. Also super, super interessante Aussagen auch der Coaches da in den paar Minuten, wo sie dann eben damals bei Sportsnet vor dem Turnier sich hingesetzt haben. Also das kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören in den Podcast. Und Jordan Binnington eben dann von John Cooper auch ausgewählt. Und John Cooper hat dann eben auch nachher ihn gelobt. Und wie geht's aus am Ende? Naja, Kanada gegen die USA, 3-2 nach Verlängerung. Nein, in diesem Fall war es dann nicht Sidney Crosby, der das Tor geschossen hat, sondern es war Connor McDavid, der ja dann vollkommen vergessen wurde, erstaunlicherweise, mitten im Slot von den Amerikanern. Schön eingesetzt, in dem Fall wieder durch Mitch Marner, richtig schöner Pass, viel, viel Platz und er schießt dann da unbedingt oben rein. Keine Chance in dem Fall für Connor Hellebuyck und das 3-2 für die Kanadier. Die gewinnen das Four Nations Faceoff, bekommen dann eben auch die Trophäe. MVP war Nathan MacKinnon, der hat die meisten Tore gemacht von allen vier Tore. Ja, auch da, das haben die Kollegen dann auch schon erzählt und teilweise geschrieben von aus Nordamerika, dass natürlich schwierig ist, wenn du 10 Minuten vor Spielende bei einem Spiel, wo es 2-2 steht, wo du nicht weißt, wer gewinnt, da irgendwie deine MVPs dann bekannt geben musst. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht muss man sich dann einfach auch mal 10 Minuten Zeit nehmen und etwas länger warten, um dann eine vernünftige Wahl zu haben. Nicht, dass jetzt Nathan MacKinnon die falsche Wahl gewesen wäre. Wahrscheinlich hätte ich dann in dem Fall McDavid genommen oder vielleicht sogar Jordan Binnington, wobei McDavid wurde zumindest MVP von dem Finalspiel und dann gab es einen MVP noch fürs Turnier. Also ich glaube, dann quasi haben alle eine Medaille bekommen, in Anführungsstrichen. Den Kanadiern war wichtig, dass sie das Spiel gewonnen haben, dass sie da nochmal dann eben auch zurückgekommen sind und da auch klargestellt haben, noch sind sie das bessere Team, noch gewinnen sie dann solche Finalspiele, aber die Amerikaner haben schon sehr, sehr stark angeklopft und eben dann auch angemeldet Interesse fürs nächste Jahr, für dann entsprechend in Mailand ist, glaube ich. Ich glaube, letztes Mal habe ich gesagt, in Turin aus Versehen, ich meine, in Mailand sind die Olympischen Spiele und da dann eben das Eishockey-Turnier und da haben die Amerikaner schon gezeigt, da ist vielleicht dann auch mit zu rechnen, im nächsten Jahr und dann könnten sie eben da sich goldene Medaillen um den Hals hängen. In diesem Fall war es so, dass diese neue Trophäe dann von den Kanadiern gewonnen wurde. Insgesamt sportlich, mega Turnier, super, super Spiele, mit Ausnahme von vielleicht den letzten Drittel zwischen USA gegen Finnland und jetzt dem Spiel dann Schweden gegen USA aus den tabellarischen Umständen und weil eben vorher schon klar war, dass selbst bei einem Sieg von Schweden, die da eben nicht mehr ins Finale einziehen können, waren das super, super Spiele. Vor allem defensiv extrem gut. Jacob Slabin wurde überall gelobt. Auch Thomas Harley, auch wenn man da frisch reinkommt als Spieler. Also sehr, sehr gut einfach auch sportlich, was die Teams da gezeigt haben. Werbung fürs Eishockey sportlich. Umstände drumherum habe ich schon drüber gesprochen. ich finde, man muss abwarten, was jetzt rauskommt bei den ganzen Verletzungen. Matthew Tkachuk hat dann zwar im Finale erst gespielt, nachher auch nicht mehr. Ich glaube, da sind einige, die richtig, richtig angeschlagen sind. Und ich weiß nicht, ob das dann so gut ankommt bei den einzelnen NHL-Teams, wenn man dann sagt, naja, ganz toll, dass wir das Turnier jetzt hatten, aber meine Spieler sind nicht mehr einsatzfähig für den Rest der Saison. Und das ist eben so eine Thematik, wo man vielleicht dann auch nochmal gucken muss, wie die Terminierung ist, wie die Pausen sind. Donnerstag endet es, am Samstag sind, glaube ich, 14 Spiele. Also da kann man schon sehen, dass das ein unglaublich harter Terminkalender ist für die Teams und für die Spieler. Also ja, warten wir mal ab, was da draus gemacht wird. Das also meine sportliche Bilanz so ein bisschen und auch der Rückblick. Und dann noch für euch die Info, wie geht's denn weiter? Ist das denn jetzt etwas, was ja eine einmalige Geschichte ist? Nein, es geht weiter nächstes Jahr mit den Olympischen Spielen, das ist schon klar. Und dann soll es immer alle 2 Jahre später, wenn es keine Olympischen Spiele gibt, also alle 4 Jahre, ne, also 2026 gibt es Olympische Spiele, 2028 wird es dann den World Cup of Hockey geben. Das hat die NHL und die NHLPA schon vor dem Beginn des Four Nations Face-Off verkündet. Da bin ich in der letzten Sendung nicht so drauf eingegangen. Dann eben 2028 World Cup of Hockey, 2030 ist wieder Olympia, 2032 World Cup of Hockey und so soll es dann, in dem Rhythmus soll es dann weitergehen. Ich muss sagen, ich bin gespannt, ob dann in drei Jahren dann der Hype noch so groß ist für den World Cup of Hockey. Natürlich, vielleicht gibt es dann auch andere Teams, vielleicht gibt es dann ein Team Europe, vielleicht gibt es dann ein Team der Tschechen, vielleicht sind die Russen, die russische Nationalmannschaft dann auch wieder mit dabei. Wer weiß, wie dann so der Hype ist, wenn dann auch Olympia vorher gespielt wurde, wenn 2 Jahre später wieder Olympia ist. Ich freue mich, dass es diese Art Turniere wieder gibt. Ich weiß nicht, ob sie an der Stelle mitten in der NHL-Saison so gut aufgehoben sind, aber auch da wird man sich vielleicht nochmal Gedanken machen. Es soll aber laut NHL erstmal immer in der Mitte der Saison stattfinden und das ist auch so ein, ja, ich will nicht sagen Mittelfinger, aber zumindest ein kleiner Fingerzeig Richtung International Ice Hockey Federation, dass die ihnen an sich erstmal relativ egal ist. Wir machen unser eigenes Turnier mit unseren NHL-Spielern und ob ihr dann da Liga-Betrieb habt und irgendwen rüberschickt oder so, das scheint erstmal der NHL egal zu sein. Die drehen da ihr eigenes Ding. Und ich weiß nicht, ob das dann auch auf Dauer so gut ist, wenn man das auf die Art und Weise macht. Aber ja, im Moment, auch wieder zurückzukommen zur Thematik am Anfang, machen ja viele ihr eigenes Ding und nehmen keine Rücksicht auf den Rest, was ich an der einen oder anderen Stelle eben dann auch sehr, sehr schade finde. Ja, das also meine Bilanz so ein bisschen zum Four Nations Face-Off. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn es Feedback von euch gibt. Wie habt ihr das gesehen? Wie fandet ihr das mit den Fights? Auch wenn ihr Boston Bruins-Fans wart, mit den Verletzungen, wie damit umgegangen wird, auch von den Panthers und so weiter. Wie seht ihr das, wenn dann eure Spieler ausfallen? Wie habt ihr das auch vielleicht differenziert zwischen sportlichem Wert und auch dem Marketingwert? Nochmal, in Kanada zum Beispiel, die Sportsbars waren wohl alle voll, die Einschaltquoten waren sensationell, die Ticketpreise, alles in Ordnung, finde ich alles super. Muss man eben abwarten, wie nachhaltig das Ganze dann auch ist und ob es eben vielleicht auch in diesem Jahr der Fall war, weil 2016 das letzte Mal so eine Art Turnier stattgefunden hat und es jetzt knapp 10 Jahre waren, bis eine Neuauflage da war. Und wie gesagt, wenn das Ganze öfter stattfindet, ist, glaube ich, der Hype dann nicht mehr ganz so groß. Ansonsten natürlich, ne, info@sportpassion.de, da könnt ihr mir Feedback geben bei den diversen Social-Media-Kanälen. Meldet euch auch gerne, wenn ihr andere Fragen und Thematiken habt. Ich habe ein paar Fragen gesammelt. Mal schauen, in welcher Form ich die dann in den nächsten Wochen auch euch dann beantworte und welche Themen ich dann da auch anspreche. Und ja, ihr wisst ansonsten, ihr könnt dem Podcast helfen, indem ihr ihn abonniert, bewertet, weitersagt. Es gibt die Möglichkeiten PayPal und Steady. Schaut in die Shownotes rein. Und für hier und heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.